Inforadio Podcast.
Auf die kleinen Basilikumblätter scheint rotes Licht. Die Pflanze ist noch jung, aber sie wächst gut. Kein Wind weht, keine Insekten fliegen durch die Luft. Es gibt nicht mal Erde um die Pflanze herum. Sie steht in einem Glaskasten. Neben ihr andere Pflanzen derselben Generation, über ihr LED-Leuchten, unter ihr die nächste Etage mit Kräutern, in Schränken. Die Anlage sieht aus wie die Reihen von Tiefkühlschränken im Supermarkt. Aber das hier ist ein Indoor-Kräutergarten in Berlin-Tempelhof.
Die Vision ist, ein neues Lebensmittelsystem aufzubauen, mit dem sich Städte selbst versorgen können.
Das ist Guy Galonska. Er kommt aus Israel und hat das Startup Infarm mitbegründet. Eine Firma, die mit Vertical Gardening, dem Pflanzenanbau übereinander statt auf einem Feld, die Lebensmittelproduktion auf den Kopf stellen will.
Ein anderer Aspekt ist, dass wir den Händlern ganz individuelle Angebote machen können. Wir können genau den Koriander liefern, den sie mögen, oder die Tomate, die gut für sie ist. Eine personalisierte Ernährung.
Infarm wurde 2013 in Berlin gegründet. Heute baut das Unternehmen in mehreren europäischen Ländern, in den USA und Kanada, 65 verschiedene Kräuter, Blattgemüse und Keimlingssorten an, alles übereinander. Die Firma vermietet Gewächshausschränke an Supermärkte und an Sternerestaurants, die somit die Kräuter erst wenige Augenblicke vor dem Kauf tatsächlich ernten müssen. Pestizide werden nicht verwendet. Für den vertikalen Anbau, verspricht Infarm, würde nur 1% der Fläche gebraucht, die sonst für den Anbau in der Landwirtschaft nötig sind. 5% des Wassers und vor allem nur 10% der Transportkosten. Denn das in der Stadt angebaute Gemüse soll auch dort verzehrt werden. Und, das ist vielleicht das größte Versprechen der selbst erklärten Food Revolution, im künstlichen Mikroklima können Pflanzen, egal wo sie herkommen und welches Wetter sie benötigen, überall auf der Welt lokal angebaut werden.
Wenn Sie italienisches Wetter brauchen, um Basilikum anzubauen, dann kreieren wir das einfach in unserer Anlage. In Seattle zum Beispiel, wo es sonst ganz sicher kein italienisches Wetter gibt. Wir machen also lokale Produktion möglich.
Guy Galonskas Kräutergärtner arbeiten vor allem am Computer. Eine Studie des Fraunhofer Instituts von 2018 beschreibt Vertical Farming als, Zitat, passende und vielversprechende Option für die Produktion von Lebensmitteln und auch für die Bekämpfung des Klimawandels, wenn die Pflanzenschränke mit nachhaltig produzierter Energie laufen. Denn vor allem die Beleuchtung der Pflanzen frisst Strom und Sonne gibt's hier nicht. Libo Golan, ein Mitarbeiter bei Infarm, sagt, es lohnt sich trotzdem.
Natürlich, die Sonne ist eine kostenlose Ressource. Aber es gibt auch Nachteile. Den Winter, Wolken, Dreckswetter, zu viel Sonne. Für Bauern ist es sehr schwer, das zu steuern.
Ungefähr 900 Wattstunden verbraucht die Anlage pro Pflanze. Das ist zum Vergleich etwa so viel, wie eine sparsame Spülmaschine für einen Waschgang braucht. Landwirtschaft als technologischer Fortschritt, an sich nichts Neues, sagt Julia Köhn. Sie ist Ökonomin, Ernährungsexpertin, hält Vorträge über die Zukunft der Lebensmittelversorgung und betreibt selbst eine Online-Plattform für nachhaltiges Essen.
Natürlich haben wir eine romantische Vorstellung von Lebensmitteln. Landwirtschaft war aber schon immer Hightech. Essen und Wissen gehören zusammen. Und dass wir das Saatgut, so wie wir es heute haben, in dieser Effizienz haben, liegt daran, dass sich Menschen seit vielen Jahrhunderten damit beschäftigt haben, unsere Saaten immer besser zu machen. Und es macht keinen Sinn, nur die eine Seite überzubetonen und die andere wegzulassen.
Im Gegenteil, sagt Julia Köhn, je weniger natürliche Ressourcen vorhanden sind und je mehr Menschen versorgt werden müssen, desto wichtiger sei es, Technologie und Ernährung zusammenzudenken, um, Zitat, am Leben zu bleiben. Wenn Vertical Farming dabei ein Blick in die Zukunft ist, orientiert sich meinekleinefarm.org in die andere Richtung. Ein Trecker rollt über Gut Hirschaue in Rietz-Neuendorf, nicht weit von Bad Saro. Vorn am Trecker eine Gabel und an der Gabel hängt ein Schwein. Bis vor wenigen Minuten hat es auf einer Wiese in der Nähe gelebt. Jetzt ist es tot und wird geschlachtet. Der Metzger heißt Tobias Kurz, das Tier Schwein 420. Mit einem sehr scharfen Messer schneidet der eine das andere der Länge nach auf.
Zuerst habe ich jetzt das Schwein als allererstes, wo es von der Brücke kam, die Schwarte abgezogen, entschwartet. Dann jetzt, wo es hing, habe ich zuerst das Darmpaket entfernt. Also Magen, Dickdarm, Dünndarm. Jetzt kommt die Lunge, kommt das Herz.
Wer bei meinekleinefarm.org Fleisch bestellt, muss damit klarkommen, dass der Einkauf mal gelebt hat. Jedes Tier wird fotografiert, hat eine Nummer und eine Geschichte. Die von Schwein 420 klingt so.
Schwein 420 war ein märkisches Sattelschwein und eines von insgesamt 5 Wurfgeschwistern. Der Vater war ein Wildschweinkeiler mit Namen Pfiffi. Die Nachwuchshoffnung und Ablösung von Senior Schweinsteiger. Der Keiler kam als ablösepflichtiger Zukauf aus dem Tiergehege Eisenhüttenstadt zu Bauer Henrik.
Bauer Henrik ist Henrik Starr. Sein Hof ist einer von 24, die an meinekleinefarm.org liefern. Seine Schweine leben in Freilandhaltung. Geschossen werden sie von einem Hochstand, sodass sie keinen Stress erleben, erklärt der Bauer. Das Fleisch ist teurer als in der Massentierhaltung, weil Henrik Starrs Schweine deutlich länger leben.
Natürlich frisst ein Schwein, was anderthalb Jahre alt wird, auch viel mehr Futter als ein Schwein, was vielleicht nur 6 Monate alt wird. Aber für uns ist es alternativlos, weil wir auch unser Futter, was die Schweine jeden Tag fressen, dann auf unseren Ackerflächen anbauen und nicht angewiesen sind auf Sojaimporte aus Nord- und Südamerika.
Henrik Starr will mit lokalem Futter lokale Schweine für lokale Kundschaft züchten. Die Futternachfrage aus Europa führe sonst in Südamerika dazu, dass der Amazonas-Regenwald abgeholzt wird, sagt er. Nur das würden die Kunden im Supermarkt nicht sehen. Bei meinekleinefarm.org ist das nicht zu vermeiden. Kauft man dort Wurst im Glas, gibt es ein Foto vom geschlachteten Tier auf dem Deckel mit dazu. Und das Fleisch ist teuer. Ein Kilo Schnitzel von Schwein 420, 40 Euro. Aber es geht nicht darum, dass der Kunde kein Fleisch mehr isst, sagt Michael Nauruschak. Er ist für den Verkauf zuständig.
Wir wollen, dass er weniger Fleisch isst und er soll mehr dafür ausgeben, um dieses Produkt wertzuschätzen, weil die Menschen, die dieses Produkt erzeugt haben, auch fair bezahlt werden sollen.
Und das kostet zu viel für viele, sagt Julia Köhn, die Ernährungsexpertin.
Wir sehen durch diese innerstädtische Lebensmittelbohem, die sich entwickelt hat, dass da anfängt, an der Oberfläche etwas aufzubrechen. Aber das sind die ersten zarten Knospen. Wenn wir diese Regionalität durchziehen wollen in unserer Ernährung, müssen wir erst unsere Land- und Ernährungswirtschaft transformieren, damit das überhaupt für eine breite Masse möglich wird, sich so zu ernähren.
Wenn das Produkt aber nicht billiger werden kann, dann muss es der Handel werden. Das ist der Plan bei Supercoop, einem genossenschaftlichen Supermarkt. Einkaufen darf, wer Anteile kauft und Mitglied wird. Die entscheiden dann, was geh- und verkauft wird und sie arbeiten mit. Ein paar Stunden pro Monat. Das drückt die Preise, ohne die Erzeuger zu erdrücken, glauben die Macherinnen. Johanna Kühner zum Beispiel.
Wir müssen anfangen, was zu verändern und anfangen, was besser zu machen. Und wenn wir warten, bis wir alle Produkte direkt von kleinen Händlern beziehen können, das geht im Moment einfach noch nicht. Was wir machen können, ist durch dieses System von einem alternativen Supermarkt ein Baustein sein, um dieses sehr verrückte System ein kleines Stück mit zu verändern.
Funktionierende Vorbilder für den Laden gibt es. In New York und Paris zum Beispiel. Der Ableger in Berlin ist noch im Aufbau. Von einem kleinen Laden im Friedrichshain aus sammelt die Gruppe online Geld und sucht nach Genossenschaftsmitgliedern. 1200 brauchen sie für den Anfang. Die New Yorker Kollegen haben 17.000. Trotzdem, wenn sich die Produktion ändert, muss sich auch der Handel verändern, damit sich alle nachhaltiges Essen leisten können, sagen die Super-Koop-GründerInnen und sagt auch Julia Köhn.
Es ist doch ein wunderbarer Gedanke, dass diejenigen, die möchten und nicht so viel Geld haben, dafür ihre freie Zeit aufbringen können. Das darf aber aus meiner Sicht nicht zum Dauermodell werden, dass die Reichen sich einfach ihr gutes Essen kaufen und die Armen noch mal extra dafür arbeiten müssen.
Nahrung, auch regional produzierte, nachhaltige, darf kein teures Statussymbol sein, sagt Julia Köhn. Am Ende müsse die Politik dafür sorgen, dass sie gelingt, die Revolution des Essens.
Inforadio Podcast.